What's Up Wellbeing, der HR-Podcast für eine gesunde Unternehmenskultur und erfolgreiche New Work-Strategien. Warm-up.
Hey und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge von What's Up Wellbeing, dem Podcast von Urban Sports Club über alles, was uns im Joballtag stark, ausgeglichen und gesund bleiben lässt. Ich bin Sandra Strauß und freue mich sehr, dass ihr wieder mit dabei seid. In diesem Podcast werfen wir alle zwei Wochen einen Blick auf die unterschiedlichen Facetten von Wohlbefinden im Arbeitskontext. Unser roter Faden sind dabei die 8 Säulen des Wellbeings. Und heute schauen wir auf eine davon, die sonst eher im Hintergrund bleibt, nämlich das intellektuelle Wohlbefinden. Klingt erstmal ein bisschen sperrig, oder? Viele verbinden damit vielleicht auch langweilige Pflichtschulungen oder das nächste E-Learning, auf das niemand Lust hat. Aber eigentlich geht es ja um eine ganz andere Frage. Wie können wir unsere Neugierde wachhalten, uns weiterentwickeln und geistig wachsen? Auch mitten im hektischen Arbeitsalltag. Und welche Rolle spielt dabei vielleicht auch ein Instrument, das Millionen Beschäftigten in Deutschland zusteht, aber das von den wenigsten genutzt wird? Der Bildungsurlaub. Meine heutige Gästin kennt dieses Thema wie kaum eine andere. Lara Körber ist Mitgründerin von Bildungsurlaube.de, der größten Plattform rund um Bildungsurlaub in Deutschland. Ihr Ziel ist es, das Thema aus der Nische zu holen, Hürden abzubauen und zu zeigen, dass Weiterbildung kein Luxus ist, sondern ein entscheidender Baustein für gesunde und zukunftsfähige Arbeitskulturen. Lara, total schön, dass du heute da bist.
Das war eine schöne Anmoderation. Ich freue mich, dass ich hier bin und zu meinem Herzensthema Bildungsurlaub sprechen kann. Ja.
Mega. Und wie du vielleicht auch schon mitbekommen hast, fangen wir den Podcast gerne mit einem persönlichen Check-in an. Was hast du heute schon für dein persönliches Wohlbefinden getan?
Es geht ja heute um Intellectual Wellbeing. Da muss ich sagen, heute Morgen noch nichts, denn der Tag startete ein bisschen unverhofft. Und zwar lag ich schon im Bett und dann klingelte mein Telefon und es piepte richtig laut und intensiv. Und ich dachte, was ist denn das? Und dann kam eine Warnmeldung, dass eine Weltkriegsbombe bei mir um die Ecke gefunden wurde. Und ich wurde um 12 Uhr nachts evakuiert.
Du wohnst in der Inselstraße, die
genau.
Ecke.
Genau. Ah, ja, und ja. Ich habe dann Unterschlupf gefunden bei einer guten Freundin von mir. Und dementsprechend war alles heute Morgen ein bisschen hektisch. Aber theoretisch, also beziehungsweise in der Regel, ist es so, dass ich tatsächlich eine Routine habe, morgens mich auf die Couch zu setzen mit einem Tee. Und ich habe dann immer Ratgeberbücher dort liegen. Und ich lese 10 bis 15 Minuten und das macht so ein Setting für den Tag. Also ich kriege Input und irgendwie ja, stellt mich das mental auf den Tag ein. Und das nehme ich immer so ein bisschen mit. Und zum Beispiel vorgestern, das hatte ich mitgenommen, ich lese gerade das Buch von Stephen Covey, The 7 Habits of Highly Effective People. Und darum geht es zum Beispiel um das Effizienz nicht das gleiche ist wie Effektivität und dass man, nur weil ich was effizient mache, es nicht unbedingt effektiv ist. Und es ist ein sehr, sehr cooles Buch. Und gestern hatte ich mitgenommen, First Seek to Understand, Then to Be Understood. Und das fand ich sehr schön. Und
schönes Bild.
Genau, und so habe ich den Tag gestaltet. Und das ist meine Routine, die ich morgens habe, um mich mental auf den Tag einzustellen. Genau.
Wunderbar. Ich bin neugierig zu den Ratgebern. Liest du die alle durch oder lässt sich deine Intuition treiben, welches nehme ich denn heute und verdaue so kleine Häppchen?
Tatsächlich lese ich die durch. Okay. Ja. Okay. Also ich habe aber auch 10 Bücher dort liegen und ich blätter immer mal wieder, aber ich bleibe eigentlich an dem Eigentlichen dran. Ja.
Ja.
Aber da muss ich auch sagen, früher habe ich dann immer stoisch ja auch alles durchgelesen. Und wenn ich merke, okay, das resoniert nicht mit mir, dann geht der Finger auch so ein bisschen quer durch. Da lasse ich mich dann leiten und denke so, das, was zu mir kommen soll, kommt zu mir.
Wir haben tatsächlich eine Parallele. Ich habe heute auch noch nichts gemacht. Und es liegt aber daran, dass ich gestern aus Düsseldorf zurückgekommen bin von einem wundervollen Event. Mhm. Das Handelsblatt hat so ein Female Economic Forum. Und
wow.
Da war ich und habe so viel Inspiration mitgenommen, die mein Kopf auch erstmal irgendwie verdauen musste. Dennoch möchte ich aber keinen Tag beenden ohne Wellbeing Moment. Und ich werde nachher noch zum Sport gehen.
Sehr schön. Das mache ich eigentlich auch täglich.
Gut.
Mit euch.
Sehr gut. Was hast du heute? Hast du heute schon was gemacht? Hast du heute schon eingecheckt irgendwo?
Nee, aber gestern war ich Padel spielen tatsächlich. Das habe ich das zweite Mal gemacht.
Ja. Das ist toll, ne?
Noch bin ich etwas ungeschickt, aber es wird. Also es macht richtig Spaß.
Ja, ich finde auch. Es macht großartigen Spaß.
Ja. Workout.
Bevor wir anfangen, habe ich erstmal eine Grundsatzfrage an dich. Wir sprechen ja heute über das Thema intellektuelles Wohlbefinden. Mhm. Was verstehst du persönlich darunter?
Für mich ist das die aktive Pflege und Entwicklung der eigenen geistigen Fähigkeiten, weil ich glaube, man ist nicht einfach nur kreativ und man ist nicht einfach nur offen und lösungsorientiert, sondern man wird es und man erhält es. Und ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, da zu investieren und das nicht als gegeben hinzunehmen.
Du bist ja Gründerin von Bildungsurlauber.de und mich interessiert vor allem, was treibt dich eigentlich an? Also gab es für dich so einen Aha-Moment, wo dir klar wurde, wie wichtig ist dieses Thema für mich und für sämtliche Arbeitnehmerinnen?
Also Bildungsurlaub ist für mich wirklich ein Herzensprojekt, weil es ist, man verbessert das Arbeitsleben von Menschen per Gesetz. Und das ist halt einfach richtig, richtig toll und es wissen so wenige. Und ich selbst war 10 Jahre in der Festanstellung und habe dann das erste Mal vom Bildungsurlaub erfahren und dachte mir, warum hat mir das denn keiner erzählt? Ich hätte das doch viel früher gemacht und ich hätte es gebraucht und es hätte mir und den Arbeitgebenden weitergeholfen. Und das war für mich so ein Aha-Moment. Und ich muss ehrlich gestehen, ich hätte nicht gegründet, wäre meine berufliche Situation damals nicht so gewesen, dass ich unzufrieden gewesen wäre. Mhm. Ich bin viel zu sicherheitsorientiert, als dass ich das einfach gekündigt hätte und dann gesagt hätte, das mache ich. Aber in der Situation habe ich gesagt, okay, das passt. Und das traue ich mich jetzt, weil was soll passieren? Und so kam das. Und bis heute, das war jetzt vor 5 Jahren, mache ich das wahnsinnig gerne und freue mich einfach, ja, das Arbeitsleben von Menschen besser zu machen. Ja.
Ich finde es toll, dass du es gemacht hast. Und es ist auch so wichtig, dass du es gemacht hast. Und ich würde auch gerne sagen, lass uns noch mal kurz erklären für unsere Zuhörerinnen, was ist Bildungsurlaub eigentlich? Weil du hast gerade selber beschrieben, du wusstest gar nicht, worum es geht. Lass uns einfach kurz aufklären, was ist Bildungsurlaub und was ist da genau gesetzlich verankert?
Also Bildungsurlaub ist in Deutschland immer noch ein absoluter Geheimtipp, obwohl Bildungsurlaub Arbeitnehmenden per Gesetz zusteht. Und zwar sind das 5 bis 10 Tage bezahlter Extraurlaub für als Bildungsurlaub anerkannte Weiterbildungen. Das heißt also, man selbst bezahlt die Fortbildung und der Arbeitgebende stellt einen frei. Genau, das Tolle ist halt, man muss nicht ein Seminar besuchen, was zu seinem Job passt. Also es muss nicht fachgebunden sein, sondern man kann zum Beispiel auch ein Seminar machen rund um gewaltfreie Kommunikation oder Seminare rund um mentale und körperliche Gesundheit, also Yoga, man kann Pilates machen, man kann Stressresilienz trainieren. Also es gibt ganz, ganz viele Sachen, Sprachkurse weltweit, also Spanisch lernen in der VHS vor Ort oder in Barcelona oder in der Karibik, das ist alles möglich im Bildungsurlaub und man kann politische Bildungsurlaube machen rund um Demokratieförderung, um Feminismus, um Klimawandel, also es ist richtig, richtig toll und die Seminare sind super kreativ. Also es ist Wahnsinn, was da einfach für ein Fundus an Möglichkeiten ist. Und genau, das ist Bildungsurlaub. Und das Tolle ist halt eben, dass die Beschäftigten dieses Anrecht haben und die Arbeitgebenden nur aus wenigen Gründen den Antrag auf Bildungsurlaub ablehnen können. Und zum Beispiel, wenn schon zu viele Urlaub in diesem Zeitraum angemeldet haben oder wenn zu der Zeit eine wichtige Projektfrist ist. Genau. Und das ist Bildungsurlaub.
Wunderbar. Jetzt zeigen die Zahlen aber auch, dass die wenigsten Beschäftigten das tatsächlich auch nutzen. Mhm. Was ist so deine Erfahrung? Woran liegt es? Welche Hürden gibt es da? Und ja, wie erklären wir uns das?
Am meisten mache ich die Erfahrung, dass die Leute tatsächlich noch nicht ihr Recht auf Bildungsurlaub kennen. Also wenn man mal rechts und links fragt, dann kennen tatsächlich die meisten ihr Recht nicht. Das andere ist, dass wenn man sein Recht kennt, muss man sich auch trauen, Bildungsurlaub zu beantragen. Gerade wenn ein Seminar nach Spaß klingt. Also zum Beispiel fällt es natürlich leichter, ein Marketing-Seminar zu beantragen, als ein Seminar, was sich mit Yoga beschäftigt und auf dem Land oder auf dem Bauernhof stattfindet oder auf Mallorca am Meer. Da ist so eine gewisse Hemmschwelle und viele Unternehmen sehen das Ganze kritisch. Obwohl die Seminare, und das muss man immer sagen, sind anerkannt. Das heißt, nicht jedes Seminar ist ein Bildungsurlaub, sondern es gibt einen Stundenplan, es gibt ein didaktisches Ziel, es gibt einen Lehrplan und das wird alles von den Ministerien geprüft, der Bundesländer. Und dann bekommt das eine Anerkennung. Und erst dann ist es ein Bildungsurlaub. Das heißt, es ist immer ein Mehrwert gegeben. Und der Mehrwert zum Beispiel von einem Yoga-Seminar ist zum Beispiel die Rückengesundheit, die im Vordergrund steht. Oder von einem Seminar rund um Resilienztraining halt, dass man Stressbewältigung lernt im Arbeitsalltag.
Du hast gerade auch gesagt, Spaß, das ist selber in den Mund genommen. Mhm. Und ich höre das tatsächlich auch immer wieder so von den Führungskräften, teilweise hinter vorgehaltener Hand. Bildungsurlaub sind ja tatsächlich Spaßseminare. Was bringt es, wenn meine Mitarbeiterin ein Yoga-Seminar auf dem Land besuchen, die richtige Arbeit leidet. Wir haben ja auch Urlaub, wo solche Dinge getan werden können. Wie begegnest du diesen Vorurteilen?
Also erstmal möchte ich sagen, dass Lernen und Spaß am Lernen sich nicht ausschließen. Ich
Wunderbar.
Finde, das gehört zusammen. Und ich finde auch das Wort Bildungsurlaub ist natürlich ungünstig, weil es natürlich ein Seminar ist. Also man sitzt da, also es gibt einen Lehrplan, man ist nicht nur in der Freizeit. Aber ich finde es auch provokativ und ich finde das auch, man könnte da auch ein bisschen die Arbeitskultur und die Einstellung zur Arbeit auch hinterfragen, wenn Leute sowas denken. Also dass Arbeit immer hart sein muss und anstrengend. Also deswegen finde ich das ganz gut und provokativ, ehrlich gesagt. Aber de facto ist es so, dass Bildungsurlaub einfach anerkannte Seminare sind.
Hast du vielleicht konkrete Beispiele auch, wie Bildungsurlaub die Arbeitsleistung oder auch die Gesundheit verbessern kann?
Mhm. Ja, also gerade wenn man sich die Krankentage anguckt aktuell, dann ist Bildungsurlaub oder beziehungsweise Gesundheitsprävention keine Privatsache mehr, das muss man sagen. Also es ist Aufgabe der Unternehmen, weil wenn man Leistung möchte, dann braucht man auch Leistungsfähigkeit, was eben Gesundheit ist, oder Leistungsmotivation. Und wir hatten jetzt eine Umfrage gemacht bei Bildungsurlauber, haben 1000 Menschen befragt und da kam zum Beispiel heraus, dass 43% der Menschen, die einen Gesundheitsbildungsurlaub gemacht hatten, danach weniger Fehltage hatten zum Beispiel. Mhm. Also das hat einen großen Effekt auf das
Allerdings.
Gesundheitliche Wohlbefinden. Und das ist halt auch so, wann nehmen wir uns denn die Zeit? Also das ist, man sagt das so, Privatsache, Gesundheit, aber das ist im Arbeitsalltag oder im Lebensalltag dann doch nicht so leicht unterzubringen. Und das Privatleben bestimmt halt eben auch das Arbeitsleben.
Mhm. Ja, dafür machen wir auch den Podcast, ne? Um dafür zu sorgen, dass das Thema Gesundheit tatsächlich nicht in den Privatbereich ausschließlich gehört, sondern dass Arbeitgebende da auch mit eine Verantwortung haben.
Ihr werdet auch mehr als Benefit wahrgenommen, ne? Sports, wenn das Unternehmen anbieten?
Ja, also häufig, aber so wollen wir uns gar nicht sehen. Und wenn, dann ist es uns ganz wichtig zu sagen, dass Wellbeing ja auch ein strategischer Wettbewerbsvorteil ist und nicht nur ein Benefit wie ein Obstkorb oder die Tischtennisplatte, sondern dass es wirklich nachhaltig dazu führt, dass die Belegschaft gesünder ist, resilienter ist und das ja die Grundlage ist von funktionierenden Organisationen.
Mhm. Schön, dass du das so sagst, ist mir jetzt, habe ich vorher noch nicht drüber nachgedacht, weil das Wort Benefit ist sowas, das gibt man halt einfach, es ist so ein bisschen lapidarer, als zu sagen, es ist wirklich eine Investition, eine strategische, ne?
Absolut.
Ja. Also total cool, also danke.
Ja, und es ist auch noch nicht überall so angekommen und wenn wir uns aber in die Statistiken reingucken, sind die Unternehmen, die Wellbeing wirklich strategisch in der Unternehmenskultur verankern, sind auch langfristig erfolgreicher. Ja, weil das, also, und auch die nachwachsenden Generationen haben ja viel selbstverständlicher auch das Bedürfnis darauf, gesund sein zu wollen, happy sein zu wollen. Mhm. Und da gehört natürlich Wellbeing und physische Gesundheit auch ganz automatisch dazu.
Ich finde das auch spannend. Ich hatte letztens eine Umfrage oder eine Studie gelesen und zwar war das der Jobmonitor von der Bertelsmann Stiftung von 2022 und die haben Online-Stellenanzeigen durchforstet und die hatten dann geguckt, was für Stichwörter gibt es eigentlich in diesen Anzeigen und ein Wort, das fand ich ganz spannend, war Einsatzbereitschaft, also in der Hälfte der Stellenanzeigen stand das. Und da war ich auch ganz erstaunt und dachte so, naja, interessant. Als Unternehmen fordert man Einsatzbereitschaft, aber ja, wie fördert man die denn dann auch von den Mitarbeitenden? Weil auch Motivation und Gesundheit bleiben ja nicht automatisch bestehen. Also man stellt die ja nicht ein und sagt, okay, auf dem Niveau bleibt das jetzt, sondern da gehört was dazu, dass
Absolut.
Das bleibt. Oder vielleicht sogar mehr wird im besten Falle, ne?
Du hast gerade Motivation angesprochen und ich möchte nochmal so aus der HR-Brille auf das Thema Bildungsurlaub schauen. Welchen Nutzen hat ein Unternehmen davon, wenn sich Mitarbeiterinnen regelmäßig weiterbilden? Das kann durch Bildungsurlaub sein, kann aber auch durch andere Formate sein.
Es gibt viele Vorteile. Bei Bildungsurlaub, finde ich, ist der Vorteil, dass man sich die Seminare zum Beispiel selbst wählen kann. Das heißt, ich kann selber entscheiden, bin ich gerade in einer zum Beispiel kritischen Teamsituation und mir würde ein Seminar rund um gewaltfreie Kommunikation gut tun. Arbeite ich in einem internationalen Team, vielleicht ein Englischseminar. Habe ich Rückenprobleme, dann vielleicht das Yoga-Seminar. Also diese Selbstwirksamkeit zu entscheiden, was für ein Seminar ich gerade brauche, um mich weiterzuentwickeln, das ist bei Bildungsurlaub einfach ein riesiger Vorteil. Und ansonsten sieht man ja auch, dass gerade jüngere Generationen einfach auch Weiterbildung als einen essentiellen Faktor sehen, für Arbeitgeberattraktivität, weil man will sich weiterentwickeln und man will halt eben mehr als diesen Obstkorb, sondern eine Investition in sich. Und ich glaube, das ist eine ganz tolle Möglichkeit, um ja Wertschätzung zu zeigen und eben auch gute Talente zu fördern und zu halten.
Was würdest du sagen, was brauchen Unternehmen, die Weiterbildung wirklich strategisch auch in der Unternehmenskultur verankern wollen? Also wie macht man das? Wie baut man diese Lernkultur tatsächlich auf?
Ich glaube, es braucht erstmal Vertrauen. Weil man muss darüber kommunizieren. Also man muss darüber erstmal kommunizieren. Es gehört vielleicht ins Intranet, es gehören Seminare angeboten. Man muss dazu ermutigt werden. Gerade Führungskräfte müssen auch gecoacht werden, beziehungsweise es muss vermittelt werden, dass das in die mitarbeitenden Gespräche kommt. Also es muss einfach wirklich gelebt werden in einem Unternehmen. Und ich finde persönlich, das merke ich bei mir auch, es gibt Tage, an denen ist es stressig. Und ich merke das im ganz, ganz Kleinen, dass Weiterbildung bedeutet auch Offenheit einfach. Und Offenheit vielleicht auch für Ideen, die reinkommen, wo ich vielleicht schon denke oder annehme, dass die, da brauchen wir jetzt gar nicht drüber reden, weil das läuft ins Leere. So, aber man kappt damit einfach auch diese Lernkultur, diese Offenheit, diese Positivität, diese über eine Lernerfahrung zu machen. Und ich glaube, das muss man im ganz Kleinen kultivieren und sagen, nee, ich höre mir eine Idee an und dann reden wir darüber und dann entscheiden wir zusammen, was wir damit machen. So, es muss Raum geben für diese Weiterentwicklung, auch im Kopf, weil wenn man Weiterentwicklung kann man ja nicht an- und abstellen, sondern es ist was, was man halt üben muss auch. Also es ist, man ist halt nicht jeden Tag, also es fällt halt runter, das ist einfach das Ding. Man nimmt sich nicht die Zeit und das ist ein Problem und ich finde, Unternehmen müssen dann halt auch Zeit schaffen und sagen, hey, wir bieten, mach doch mal diesen Kurs in dem Bereich KI zum Beispiel. Oder mach mal, wir bieten dir hier eine firmeninterne Weiterbildung zum Thema X an oder mach einen Bildungsurlaub. Oder also diesen Raum wirklich zu schaffen und das dann auch zu leben und zu ermutigen dazu. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, weil wir nehmen uns, wie gesagt, die Zeit nicht. Und ich habe die Erfahrung auch im Bildungsurlaub zum Beispiel gemacht. Das war ein 10-tägiges Seminar und ich habe 3 Tage eigentlich noch diese Unruhe aus dem Job gehabt und danach war ich erst richtig in diesem Thema drin und man merkt richtig, dass das ist halt was ist, was, wo man sagt, das mache ich morgen. Und so bleibt man eigentlich immer beim Alten und entwickelt sich nicht weiter. Und ich glaube, das ist Aufgabe von Führungskräften, diesen Raum halt zu schaffen.
Mhm. Ja. Wir kommen auf die Führungskräfte gleich nochmal. Ich möchte vorab noch auf die Studie zu sprechen kommen, die ihr mit den DAX-Unternehmen durchgeführt habt. Und manche von denen sind ganz vorne dabei.
Ja.
Und habt ihr da parallelen Learnings beobachtet, zusätzlich zu dem, was du gerade schon gesagt hast, was diese Unternehmen besonders gut machen, um diese Lernkultur zu fördern?
Also erstmal muss man sagen, dass die DAX-Unternehmen, die wir befragt haben zum Thema Bildungsurlaub, da waren 86%, die aktiv über Bildungsurlaub aufgeklärt haben. Mhm. Es ist aber auch so, dass die natürlich einen Betriebsrat haben. Mhm. Das ist ein Unterschied zu einem kleineren Unternehmen, dass das vielleicht eher unter den Tisch fallen lässt und nicht aktiv darüber aufklärt. Besonders positiv hervorgestochen ist damals VW. Da hat jeder Zweite schon mal Bildungsurlaub gemacht. Das ist richtig toll. Und Symrise, die hatten gesagt, dass sie Bildungsurlaub aktiv auch nutzen für ihr betriebliches Gesundheitsmanagement. Mhm. Und das finde ich äußerst clever, auch gerade für kleinere Unternehmen tatsächlich, weil Weiterbildung kostet ja auch Geld. Und im Bildungsurlaub muss man mal wirklich praktikabel aus der Sicht der Unternehmen sagen, man stellt zwar frei, und bezahlt das Gehalt weiter, aber das Seminar bezahlt der oder die Angestellte ja selbst. Also es ist ja eigentlich sehr praktisch, muss man ehrlich gesagt sagen. Und das ist mir positiv in Erinnerung geblieben.
Mhm. Ja, spannend. Die Führungskräfte, da sind sie mal wieder. Wir haben vorhin schon so von Bedenken gesprochen. Und eins der Vorurteile, die da sicherlich auch immer wieder sind, Weiterbildung, die nicht konkret jobbezogen sind, ist Zeitverschwendung. Mhm. Also was brauche ich, wenn ich in meiner Rolle, sagen wir mal, keine Spanischkenntnisse brauche, warum sollte ich denn auf Malta Spanisch lernen oder Achtsamkeitsseminare? Was sagst du? Wie würdest du so einem Gespräch begegnen?
Ich denke tatsächlich, man kann nicht Selbstverantwortung fordern auf der Arbeit und auf der anderen Seite den Arbeitnehmenden nicht zutrauen, das passende Seminar für sich zu wählen. Und ich glaube, das ist einfach eine Sache von Unternehmenskultur, ob da auch Vertrauen herrscht in die Mitarbeitenden, Wertschätzung. Und ich denke halt persönlich, wenn man seinen Mitarbeitenden das nicht zutraut, dann müsste man auch deren Arbeit überwachen tatsächlich. Also es ist so ein bisschen, wo fängt man denn dann an zu erklären, ehrlich gesagt? Also es ist so ein bisschen, ich finde das schade persönlich, wenn das Unternehmen und Menschen denken über andere Menschen. Das ist eine persönliche Meinung. grundsätzlich kann ich immer nur wieder darauf zurückkommen, dass es geprüfte Seminare sind und dass es eben ein Mehrwertversprechen gibt dadurch. Und das kann man dann halt einfach nochmal erklären. Und ich finde es auch wichtig, wenn man als Beschäftigter sagt, ich möchte jetzt dieses Seminar machen, dass man erklärt, warum man es macht. Mhm. Weil was verspricht man sich davon? Also was will ich davon mit ins Arbeitsleben nehmen? Oder wie geht's mir? Und das muss man nicht machen, aber ich finde, das macht das alles nochmal transparenter und man kann hinterher auch sagen, hey, das und das habe ich davon mitgenommen, das vielleicht im Team teilen und dadurch einfach Transparenz schaffen. Das sind die Dinge, die man machen kann, aber grundsätzlich muss man natürlich auch sagen, wenn ein Unternehmen sich querstellt oder der Arbeitgebende, dann hat man als Beschäftigter nicht viel Handhabe, als zu sagen, das klage ich mir jetzt ein, aber das will man ja auch nicht machen. Also das ist de facto ein Problem.
Das ist ja Bildungsurlaub und jetzt nochmal so in dem anderen oder in dem großen Kontext von Lernen. Was können Führungskräfte konkret tun, damit dieser Lernraum in Teams entstehen, dass das Lernen Priorität hat? Und was sollen sie vielleicht auch bleiben lassen, was Arbeitnehmerinnen davon abhält, tatsächlich auch Bildungsurlaub zu beantragen oder auch sich zu fokussieren auf ein Seminar, was vielleicht auch durch den Arbeitgeber geplant ist?
Also ich glaube, es geht darum, erstmal im ersten Schritt herauszufinden, was möchte jemand eigentlich lernen, wo will man sich weiterentwickeln, das kann man sich vorstellen. Das ist ja auch dann ein persönliches Gespräch, das zusammen rauszufinden und dann halt auch den Raum dafür zu schaffen. Und das heißt auch Zeitmanagement tatsächlich und zu sagen, okay, diese Zeit wird investiert, um in die Zukunft zu entwickeln. Ich glaube, das ist ganz essentiell als Führungskraft.
Bildungsurlaub ist ja in Deutschland Ländersache. Und es gibt Bundesländer, Bayern und Sachsen, da gibt es diesen gesetzlichen Anspruch nicht.
Ja.
Was rätst du Arbeitgeberinnen in diesen Regionen zu tun?
Also erstmal in Sachsen ist das noch nicht ganz durch. Ab 2027 soll es 3 Tage Bildungsurlaub geben. Das steht im Koalitionsvertrag, wird gerade hart diskutiert. Ob das tatsächlich kommt, super spannende Diskussion. Genau, also ich drücke die Daumen, weil es gab 55.000 Unterschriften in Sachsen pro Bildungsurlaub. Von daher
drücken wir ganz fest die Daumen.
Aber aktuell ist es noch nicht da, das stimmt. Und ich kann Arbeitgebenden in Bayern und Sachsen nur sagen, nutzt es als Mittel, eure Arbeitgeberattraktivität zu steigern und es freiwillig anzubieten. Mhm. Und gerade bei der DAX-Umfrage kam auch heraus, dass viele Unternehmen, die Beschäftigte in vielen Bundesländern haben, da auch dann sagen, okay, das gilt halt für alle und da keinen Unterschied zu machen. Mhm. Ich finde, es ist ein total schöner Benefit oder eine schöne Strategie, Ausrichtung, wie wir gerade eben gelernt haben oder ich gelernt habe, sich da einfach mitarbeiterorientiert zu zeigen und zukunftsorientiert. Ja.
Viele HR-Managerinnen klagen ja über auch begrenzte Ressourcen. Warum findest du, sollte Weiterbildung gerade auch in Form von Bildungsurlaub trotzdem ein fester Bestandteil von Gesundheit, Talentmanagement, Personalentwicklung sein?
Weil man für die Zukunft vorbaut. Ich komme jetzt mal auf die Umfrage von uns zurück. Nehmen wir das Thema Gesundheit. Man investiert in die Gesundheit, um langfristig gesunde Mitarbeitende zu haben, die überhaupt zur Arbeit kommen. Dann haben wir das Thema, die Umfrage hat gezeigt, Arbeitgeber, die pro Bildungsurlaub sind, die haben eine höhere Arbeitgeberattraktivität und die Mitarbeiter fanden diese auch als emotional attraktiver. Sie waren emotional gebundener und wären auch bereit gewesen, länger bei diesem Arbeitgeber zu bleiben. Also es ist auch eine Möglichkeit, Beschäftigte zu halten und denen neue Entwicklungsmöglichkeiten zu geben, um halt im Job sich weiterzuentwickeln und neue Perspektiven zu finden. Von daher ist es eigentlich eine clevere Möglichkeit, die Geschehnisse im Unternehmen zu lenken. So. Ja. Mhm. Das ist, ich glaube, es geht halt nicht ohne, weil wenn wir uns jetzt auch die Fluktuationsraten angucken und schauen, wie viele Menschen einfach wechseln und wie anstrengend es ist, neue Menschen zu finden, was das kostet, was das Onboarding bedeutet an Zeit, an Effektivitätsverlusten. Das sind Sachen, die HR-Managerinnen tatsächlich damit auch ganz gut steuern können. Also die Leute tatsächlich bei Lust und Laune zu halten und gesund und motiviert und emotional gebunden. Und ich glaube, das ist super wichtig, gerade in Zeiten von Fachkräftemangel.
Mhm. Ich glaube ja auch, dass die HR-Managerinnen diejenigen sind, die dafür verantwortlich sind, das Thema Bildungsurlaub, Informationen im Unternehmen weiter zu verankern. Hast du da noch so ein paar konkrete Ratschläge, Hinweise, was sie tun können, um den Nutzen von Bildungsurlaub wirklich noch weiter zu verankern oder weiter zu verbreiten?
Das Wichtigste ist transparente Kommunikation. Ich würde das ins Intranet stellen, vielleicht gibt es ein Newsletter, ich würde es in Feedbackgesprächen kommunizieren, das Recht überhaupt. Und dann ist es unsere Erfahrung, wenn die ersten Bildungsurlaub gemacht haben, dass das dann auch ein Selbstläufer wird. Und man muss auch dazu sagen, die Unternehmen sind auch geschützt in den Bildungsurlaubsgesetzen. Das heißt, nicht alle Mitarbeitenden fehlen auf einmal, sondern es sind Regelungen, also mit Höchstgrenzen, wie viele Mitarbeitende pro Jahr das machen dürfen. Und das heißt, es sind nicht alle auf einmal weg. Von daher braucht man auch keine Angst haben, darüber transparent zu kommunizieren.
Also Transparenz, Aufklärung, ja, und es möglichst offensichtlich oder sichtbar zu machen, ja, im Unternehmen.
Absolut.
Ne? Ja. Wir sprechen ja heute über das Thema Intellectual Wellbeing. Mhm. Und manche Unternehmen, haben wir gerade gehört, sind da schon ganz weit, andere vielleicht noch nicht so weit. Was würdest du konkrete Handlungsanweisungen geben? Wie können Organisationen erste kleine Schritte machen, um in ihrer Unternehmung Intellectual Wellbeing auch in der Unternehmensstrategie mit zu verankern?
Ich denke, da geht es wirklich um vielleicht Workshops. Es gibt Seminare, die man anbieten kann, oder auch Weiterbildungsbudget, was man anbieten kann. Ich würde auch tatsächlich mal Umfragen machen, was die Leute auch wirklich wissen oder lernen wollen. Also nicht einfach eine Fortbildung anbieten, sondern halt sagen, okay, was interessiert denn die Leute? Und da auch ein bisschen out of the box denken. Es muss ja nicht immer alles fachnah sein, weil wir haben ja auch ein Stück weit verlernt zu lernen, sondern das muss man halt neu machen und neu besetzen. Und dann kann man sich auch wieder kreativ und offen halt Herausforderungen widmen. Also ich glaube, es geht wirklich darum, ja, Anreize zu setzen und auch zu sagen, hey, das wird nicht kritisch beäugt, wenn du das jetzt machst. Ne?
Mhm. Da sind wir wieder bei den Führungskräften. Mhm. Also wie können das Führungskräfte für sich selber machen? Da sind vielleicht auch Ängste im Spiel. Ne? Du hast gerade gesagt, wir haben verlernt zu lernen. Wie kann ich mich dem neuen Erwachsenenlernen vielleicht auch annähern?
Wie machst du das?
Indem ich regelmäßig lese, habe ich so für mich festgestellt. So, Lernen ist für mich ein Muskel im Gehirn, der möchte regelmäßig bedient werden. Und es ist Neugierde, Lesen. Ich habe selber auch in den letzten Jahren einige Fortbildungen gemacht, ganz persönlich für mich privat. Ich bin auch gerade ja wieder in der Fortbildung zum Health- und Longevity-Coach. Und ich muss sagen, es macht Spaß zu lernen. Ja. Diese Freude, die du vorhin genannt hast, die überträgt sich auf mich. Ich kenne aber auch gleichzeitig Menschen in meinem Umfeld, die haben einfach schon jahrelang nicht mehr gelernt.
Das ist es halt. Das ist, glaube ich, dieses Connecting the Dots. Du brauchst wieder ein paar neue. Wenn sich dann das connectet, dann wird es mehr. Und dann sagst du, dann verstehst du wieder mehr oder du hörst wieder mehr raus oder fragst mehr nach. Und kriegst neue Impulse. Ich glaube, das ist schön. Das ist ein Muskel, ja. Oder auch zum Beispiel das Event, was du am Anfang erwähnt hast.
Genau.
Auch das ist ein Impuls, ja, aus seinem täglichen Alltag rauszugehen und neue Dinge zu lernen oder neue Impulse zu bekommen. Vielleicht hast du mit jemandem gesprochen, die erzählt hat, was sie gerade Neues gelernt hat. Und so kommt es, ein neues Interesse. Ne?
Ja.
Also es sind, ich glaube, auch diesen Raum einfach mal im Kopf abzustauben und zu sagen, hey, hier geht es jetzt gerade nicht um Arbeit, sondern du kannst jetzt mal loslassen. Mhm. Und freu dich mal auf die Impulse, die jetzt hier reinkommen. Weil es ist ja auch so, die Nachrichten prasseln auf uns rein, Social Media. Du hast dann deinen Alltag, der organisiert werden muss, die Arbeit. Also ich merke selber, ich habe oftmals nicht die Kapazität, was Neues zu lernen. Ja, also weil, kann ich auch gestehen, ich habe da einige Online-Kurse offen und denke mir so, Mensch, so, ne, machen wir jetzt mal. Das ist halt das Ding. Also man braucht diesen Space, den man kreieren muss und auch den Druck daraus zu nehmen, dass da jetzt unbedingt direkt gleich was rauskommen muss, was du auch anwenden kannst. Ja. Weil wenn du jetzt ein Seminar machst rund um Programmieren oder dann weißt du vielleicht auch erst nach 6-7 Tagen, okay, jetzt weiß ich, wo ich anfangen soll. Du brauchst halt Geduld, ne? Und die hat man. Also ich habe die weniger tatsächlich.
Ja, die Geduld, aber auch die kleinen ersten Schritte, die du im Check-in beschrieben hast. Ne? Jeden Tag ein bisschen in Häppchen, dass es in den Alltag passt. Und ich glaube, das Zweite, welches Bild mir auch noch kommt, ist erstens das Bild, wie wir in der Schule lernen, ist natürlich das Thema Spaß, spielt da oder hat keine Rolle gespielt. Ne? Das war dann sehr spaßbefreit, aber gleichzeitig auch von dem passiven, berieselnden Lernen hin in das aktiv freudige Lernen zu gehen. Und so würde ich ein Gespräch mit einer Führungskraft aufbauen, ne? die sich dann vielleicht auch Ängste äußert oder da sich nicht richtig annähern möchte, zu sagen, was war denn das Letzte, was du gelernt hast? Mhm. Und da auch probieren, diesen Zauber zu entzünden, weil ich glaube, das ist doch eine ganz große Freude, wenn wir was Neues in unserem System verankern können.
Genau, wenn es auch nicht eine neue Aufgabe wird, die man machen muss.
Ne? Genau.
Das finde ich auch ganz, ganz wichtig, ja.
Hacks und Flops.
Wir sind leider schon am Ende angekommen und auch da haben wir ein kleines Ritual. Ich würde gerne von dir wissen, ob du so einen Hack und auch einen Flop hast zum Thema Intellectual Wohlbefinden, den du mit uns teilen möchtest oder die du mit uns teilen möchtest.
Der Hack, ich glaube, das ist Zeiteinplan. Das fällt hinten runter und ich glaube, man muss sich wirklich da die Weiterbildung buchen, das Coaching buchen, vielleicht auch mit Freunden vereinbaren. Ich möchte mal über das und das Thema mit dir sprechen und mich dazu austauschen. Man muss das so ein bisschen initiieren, sonst macht man es halt einfach nicht. Und ich finde das interessant. Ich habe jetzt meinen, das ist genauso wie man Urlaub bucht oder irgendwas, ein Event. Man denkt, das ist so weit weg und plötzlich ist es da. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, halt zu sagen, okay, ich lege mich jetzt fest und ich mache jetzt mal was. Und dann, das ist ein eigenes Zeitmanagement. Ich glaube, das ist ein wichtiger Hack und ein Flop. Ich glaube, ja, dass man Intellectual Wellbeing, das klingt auch immer so ein bisschen viel auch, muss man sagen. Also es muss ja nicht immer wirklich was Intellektuelles sein, in dem Sinne, dass es was Hochtrabendes ist, sondern es kann auch was sein, was man halt lernen möchte, sei es Stricken. Keine Ahnung, oder halt diesen Anfängergeist zu haben und da halt auch zu sagen, ich interessiere mich jetzt mal für das. Das ändert sich ja auch, deine Themen, für die man sich interessiert. Das ist ja auch so interessant beim Bildungsurlaub, dass jemand sagt, hey, dieses Jahr mache ich halt das Yoga-Seminar, aber im nächsten Seminar kümmere ich mich um das Thema Führungskräfte-Coaching. Oder es ist so ein bisschen, Interessen ändern sich, vielleicht sollte man einfach mal anfangen und man sollte das nicht so hochstecken, weil dann kommt auch mit diesem dem Lernen noch immer diese Möglichkeit zu scheitern und die wird dann so hochgesteckt und dann wird es immer schwerer und ich glaube, man sollte diese Hürden einfach ein bisschen niedriger sehen, das einfach mit Spaß angehen und ich glaube, das ist ein würde mich freuen, wenn man einfach Weiterbildung so ein bisschen ganzheitlicher sieht und diesen Beginner- und lernfreudigen Geist einfach toll findet und das nicht unbedingt an der Thematik misst.
Vielen lieben Dank für das Gespräch, Lara. Und mir ist auch ganz wichtig, am Ende nochmal zusammenzufassen, was so die Kerndinge sind, die wir heute besprochen haben. Und eins, damit möchte ich anfangen, weil ich glaube, das kann man gar nicht laut genug nochmal in den Äther schreien, ist: Bildungsurlaub ist ein gesetzlicher Anspruch für alle Arbeitnehmerinnen in Deutschland, nicht in Sachsen und Bayern, aber für Sachsen sind wir noch guter Hoffnung, dass sich da in 2027 was tut. Das andere ist, Lernen soll Spaß machen. Das alleine ist schon ein toller Satz, ne?
Finde ich auch, ja.
Lernen soll Spaß machen und braucht auch nicht jobbezogen zu sein. Mhm. Als nächstes hast du auch gesagt, dass Weiterbildung ein strategischer Wettbewerbsvorteil ist, die wirklich dazu dient, dass die Unternehmen langfristig aufgestellt sind, dass sie zukunftsfähig gemacht werden. Und ich glaube, das spricht für sich, warum das einfach so eine wichtige Grundlage in jeder Organisation sein sollte. Mhm. Und als letztes, das fand ich auch ganz schön, weil das, was du bei dem Thema Flop nochmal gesagt hast, Weiterbildung soll ganzheitlicher verstanden werden. Also auch mentale und körperliche Gesundheit gehört zum Thema Weiterbildung mit dazu.
Absolut, das ist berufliche Weiterbildung.
Ja, wunderbar. Mhm. Vielen lieben Dank für das tolle Gespräch.
Hat mir sehr viel Freude bereitet. Danke dir.
Mich würde natürlich interessieren, du als Vorbild zum Thema Bildungsurlaub, hast du so ein Highlight, den du teilen möchtest? Welche Form von Bildungsurlaub du gemacht hast?
Also mein Highlight, das war auch mein erster Bildungsurlaub. Ich habe den genutzt, um mich im Ehrenamt weiterzubilden. Und zwar als ehrenamtliche Sterbebegleiterin im Hospiz.
Wow.
Und das war richtig, richtig toll. Also das Ehrenamt mache ich bis heute und ich bin sehr, sehr dankbar, dass ich mich 10 Tage mit so einem wichtigen Thema, was man immer wieder ausgrenzt, auseinandersetzen durfte und so gut vorbereitet wurde. Und das hat mich extrem geprägt. Also tolle Menschen kennengelernt, tolle Erfahrungen geteilt. Also bin sehr viel achtsamer und lebensfreudiger tatsächlich seit diesem Bildungsurlaub und mache das wahnsinnig gerne. Und ich finde Bildungsurlaub fürs Ehrenamt zu nutzen, auch eine ganz, ganz großartige Sache, weil das braucht halt auch Zeit und die nimmt man sich halt nicht neben dem Job und dem Privatleben. Und genau, Ehrenamt braucht halt auch Weiterbildung.
Absolut, wie toll. Na, damit kommt ja auch so ein gesellschaftlicher Auftrag.
Total.
Ja, wunderbar.
Und mich würde aber interessieren, was würdest du denn für einen Bildungsurlaub machen?
Ja, das ist eine total gute Frage und in der Tat kommt mir auch das Thema Ehrenamt in den Kopf, weil ich glaube auch ganz stark daran, dass es so meine Aufgabe ist, in die Gesellschaft auch zurückzugeben. Ne? Das finde ich, ich glaube sehr stark an das Thema Ikigai und meine Kinder sind mittlerweile groß. Das Thema Ehrenamt in Vereinen, Schule und Kindergarten ist zum Ende gekommen. Ne? Und jetzt geht es, glaube ich, darum, wie kann ich anders an die Gesellschaft zurückgeben. Deswegen, ich nehme das total gerne als Inspiration mit. Und gerade die Arbeit im Hospiz, glaube ich, hat einen ganz, ganz, ganz wichtigen Stellenwert.
Sehr, sehr viele Menschen sterben noch alleine, ohne Angehörige. Und das ist eine ganz, ganz wichtige Arbeit. Und bin finde es ganz toll, dass das überhaupt möglich ist, dass man das im Bildungsurlaub machen kann.
Cool down. Das war's mit dieser Folge What's Up Wellbeing. Diesmal mit Lara Körber und der spannenden Frage, was intellektuelles Wohlbefinden eigentlich konkret bedeutet und warum Bildungsurlaub ein so wirksames, aber oft unterschätztes Instrument dafür sein kann. Und wie immer freue ich mich sehr, wenn ihr mir und dem Podcast 5 Sterne gebt und uns eine Bewertung schreibt. Wenn ihr Feedback habt, schreibt uns gerne eine E-Mail an podcast@urbansportsclub.com oder schreibt uns einfach direkt bei Spotify. Wir freuen uns auf in 2 Wochen. Macht's gut!